Gnade und Friede sei mit euch. Amen. Das Wort haben wir gerade gehört, das Evangelium. Gott segne es an uns durch seinen guten Geist. Ja, einen weiß ich schon, der Thomas heißt. Gibt es noch Thomasse unter uns? Doch nicht so viele. Alleinstellungsmerkmal, schön. Ja, vielleicht wurde Ihnen auch mal vorgehalten, ungläubiger Thomas, kann ja sein. Und ich möchte heute, dass alle Thomasse nach Hause gehen, habe ich auch schon gesagt, mit dem Wissen, ich habe einen Ehrennamen. Thomas, der nicht auf alle News reinfällt, vor allen Dingen nicht auf die Fake News. In der Tat, wir brauchen in der Welt heute mehr Leute, kritische Leute, die die Märchen hinterfragen, die in unserer Welt verbreitet werden. Unser Predigttext führt uns nun heute, wir haben es gehört, etwa 70 Tage zurück in die Osterwoche. Ostern, seien es mir nicht böse, ist natürlich ein Rückschritt, aber andererseits ist Ostern ein zeitloses Ereignis und wichtig für uns alle, für Glaubende wie für Zweifelnde und für alle Thomasse. Ich nehme Sie mal mit in diesen Tag hinein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um den Thomas recht zu verstehen, der nicht nur bei denen präsent ist, die Thomas heißen. Also, jener Ostersonntag, wahrscheinlich im Jahr 33, der war damals überhaupt kein Feiertag. Im Gegenteil, es ist bei uns der Montag, das müssen wir uns mal vorstellen. Jerusalem erwacht zu geschäftigem Treiben nach dem Passafest. Und was vor dem gewesen ist, das ist sowieso schon Vergangenheit, hier vergessen, die Kreuzigung und all diese Sachen. Die Kreuze waren aufgeräumt, die Toten waren begraben. Jetzt geht es wieder in den Alltag hinein, ins Geschäftliche. Allerdings lesen wir auch, das ist bei Matthäus, dass die Hohenpriester an diesem Tag ein Problem hatten. Nämlich, der Leichnam dieses Jesu ist verschwunden, so sagten die Wachen. Was ist zu tun? Na gut, es wird pragmatisch gelöst, das Ganze, wie das heute üblich ist, nämlich mit Bestechung. Die Wachen sollten sagen, für Geld natürlich, dass man die Leiche geklaut hätte. Und um dieses Märchen noch echter aussehen zu lassen, wahrscheinlich schickten sie dann auch noch Tempelpolizei aus, um die vermeintlichen Grabräuber zu verhaften. Insofern überhaupt kein Wunder, dass am Abend die Jünger beisammen waren und hatten aus Angst vor den Juden die Türen abgeschlossen. Man war ja schon hinter ihnen her. In diesem Jüngerkreis ging aber nicht nur die Angst um. Es herrschte vor allen Dingen die totale Verwirrung. Von wegen, also er ist erstanden, Halleluja und was wir so alles singen an Ostern. Pustekuchen, nichts dergleichen. Ostern war für die Jünger erstmal der blanke Horror. So nach dem Motto, wenn du denkst, schlimmer kann es nicht kommen, dann kommt es schlimmer. Denn auch für die Jünger gab es nur einen echten Fakt, etwas, was richtig nachweisbar war, nämlich Jesus war weg. Seine Leiche war verschwunden. Maria Magdalena war ja die Erste, die es gesehen hatte, Petrus, Johannes die Nächsten und die anderen Frauen gleiche Beobachtung. Allerdings gab es da dann plötzlich weiße Gestalten, die sagten was von Auferstehung und dann verstanden die Frauen überhaupt nichts mehr, sie waren komplett durch den Wind vor Angst und Entsetzen, so berichten die Evangelien. Maria Magdalena trifft einen Mann, den sie für den Gärtner hält, und es stellt sich raus, es ist Jesus. Sie erkennt ihn, er spricht mit ihr, sie läuft zu den Jüngern, aufgewühlt, angerührt. Ich habe den Herrn gesehen. Das ist kurz vor unserem Evangelium, was wir gehört haben. Aber ich lese nichts von ausbrechendem Jubel oder irgend sowas. Im Gegenteil, wahrscheinlich hat sie dann gehört, Maria, du bist übernächtig, du siehst schon Gespenster, der Gärtner, sowas. könnte die Reaktion gewesen sein. Was sollen sie machen, die Jünger? Naja, Schotten dicht, Türen zu. Ich mache mal eine kleine Klammer auf. Es gibt eine theologische Richtung, ich weiß nicht, wie aktuell die noch ist, die sagt, Jesus ist in den Glauben seiner Kirche hinein auferstanden. Das meint, es gab gar keine leibliche Auferstehung, keine echte. Jesus war tot und ist es und blieb es. Die Jünger hätten aber sich gesagt, also dieser Jesus war so ein großartiger Mensch, der hatte so eine wunderbare Botschaft, er hat sie glaubwürdig gelebt, die muss einfach weitergehen. Sein Plan von einer weltweiten Kirche, das werden wir, die Jünger, jetzt umsetzen, verwirklichen. Mit seinen mutmachenden Worten werden wir die Welt erneuern. Wir werden Glauben wecken an Gott. Und so haben sie das dann gemacht. Und so ist Jesus in das Kerygma, Theologen wissen Bescheid, in die Predigt seiner Jünger hinein auferstanden und die Kirche ist dadurch entstanden. Ihr wisst es, ne? Die Lehre von Bultmann und Co. Also liebe Gemeinde, wenn ich mir die ratlosen, deprimierten, diesen verängstigten Haufen anschaue von Jüngern, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert, hätte passieren können. Für mich unmöglich. Freilich, das leere Grab, die Berichte der Frauen, das hat natürlich keinen der Jünger überzeugt, geschweige denn sie zu irgendwelchen zündenden Predigten motiviert. Zudem fing an, dieser Kreis der Jünger sich aufzulösen. Ich denke, der Thomas war anfangs mit im Kreis dabei, irgendwann wird es ihm gereicht haben. Bringt doch nichts hier, sagte er vielleicht, ich gehe. Das Leben muss doch irgendwie weitergehen. Wenn nicht mit, dann eben ohne Jesus. Und dann ging er. Zwei andere Jünger gingen ebenfalls, die gingen in ihr Heimatdorf, Emmaus, man kennt es doch, niedergeschlagen und deprimiert. Also, modern gesagt, Erosionserscheinungen an allen Ecken. Und dann plötzlich am Abend. Es war Abend geworden an jenem ersten Tag der Woche, die Jünger waren beisammen, hatten aus Angst vor den Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, seine ersten Worte. Den hatten sie ja wirklich nötig, die aufgeschreckten Seelen. Die Türen waren verrammelt und da steht plötzlich einer mitten im Raum. Ich stelle mir vor, die pure Panik bricht aus. Haben sie uns jetzt doch erwischt, denken die Jünger. Aber Jesus sagt sofort, Friede sei mit euch und zeigt ihnen, ich bin's. Nicht die Tempelpolizei ist da. Ich bin's, euer Jesus. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Klingt für mich immer noch nicht nach charismatischem Jubel und Lobpreis. Aber es schien die Auferstehung angekommen zu sein. Das war kein Fake News, das war Jesus live. Das war echt. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Liebe Gemeinde, für mich ist das kleine Pfingsten vor dem großen Pfingsten an Pfingsten. Es bedeutet auch einen ersten Auftrag, wie beim großen Pfingsten. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch, sagt Jesus. Frage, wohin sendet er nun seine Jünger? Wohin sendet er uns? Zu wem? Noch nicht in alle Welt, nein. Jetzt geht er mal erst zu den Jüngern und Jüngerinnen, die mich kennen, den Deprimierten, den Versteckten, den Zerstreuten, für die alles aus ist, die mich kennen, und erzählt ihnen, dass ich lebe. Ja, und jetzt plötzlich bekommt auch Marias Begegnung mit Jesus einen ganz neuen Stellenwert. Was die Frauen am Grab erlebt hatten, jetzt kriegt es Hand und Fuß, jetzt wird es zum Beweis, jetzt wird es weitererzählt, denen, die zweifeln und nicht wissen, was ist eigentlich passiert. Zu den Emmaus-Jüngern freilich brauchten sie nicht zu laufen. Die bekommen selber zu später Stunde, ja, die bekommen selber ihr Erlebnis und kommen zurück zu später Stunde und berichten: Wir haben ihn getroffen, er lebt. Aber einer hat nichts mitgekriegt, der Thomas. Natürlich wird er auch gesucht, gefunden mit der Nachricht: Wir haben den Herrn gesehen. Aber der bleibt mit den Füßen auf der Erde. Ich bin Realist, denkt er, ich brauche Beweise. So einfach kriegt ihr mich nicht. Thomas sagte zu ihnen: Niemals werde ich das glauben. Kennen wir das nicht auch? Wir bringen jemand das Beste, was wir haben von unserem Glauben als Christen, nämlich Jesus. Und was ist die Reaktion? Ich würde nachher mal interessieren im Gespräch beim Kirchenkaffee, wie es Ihnen so immer auch geht. Da kommt so der ganze Frust raus. Kirche und Missbrauch, die Kreuzzüge, überhaupt, wie Gott so viel Leid zulassen kann. Und jeder soll sowieso nach seiner Fasson selig werden. Kurz und gut und schlecht, kein Interesse. Sie kennen das wahrscheinlich, frustrierend. Und wir überlegen uns nächstens zwei- oder dreimal, ob wir nochmal jemanden von unserem Glauben erzählen, ob wir ihn ansprechen. Und ich beobachte in der Zeit seit einer ganzen Weile in unserer Kirche diesen Trend, dass Christen ihren Glauben für sich behalten, nur keinem zu nahe treten. Und ich frage mich, was ist dann mit unserem Auftrag? Darum soll es jetzt nun im zweiten Teil gehen. Wie davon reden, dass Jesus lebt. Mit diesem Frust umgehen, den wir bei dem Thomas so richtig hautnah mitkriegen. Erstmal vermute ich, die Jünger wollten ihren Thomas doch noch überzeugen und erzählten ihm, wie Jesus ihnen seine Hände und die Seite gezeigt hat. Bloß, den Thomas beeindruckt das null. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln in seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst glaube ich nicht. Was soll man da sagen? Da hilft kein Reden mehr. Diese Forderung können die Jünger nun wirklich nicht erfüllen. Das kann nur Jesus selber tun. Das ist es. Wir können für andere keine Begegnung mit Jesus inszenieren. Wir können höchstens Gott darum bitten. Auch hier die Frage, tun wir das mit unseren Nachbarn, Schulkameraden, Kommilitonen, Arbeitskollegen und so weiter. Ich denke, die Jünger haben es gemacht. Sie kamen ja immer wieder zusammen. Sie werden Gott gebeten haben, dass Jesus nochmal kommt und Thomas seinen gewünschten Beweis erbringt. Und interessant, Thomas scheint von jetzt an dabei gewesen zu sein. Warum eigentlich? Ich denke, er wird gespürt haben, dass seine Freunde ihn jetzt da nicht über den Tisch ziehen wollten. Er wird gespürt haben, deren Begeisterung ist echt, da muss irgendwas passiert sein. Und ich gehe fest davon aus, er wird jeden gelöchert haben und alle Details wissen wollen. Seine Freunde, die Emmaus-Jünger, die Frauen. Und er wird festgestellt haben, naja, da hat jeder so seinen Blick und seine Geschichte, aber die Ereignisse, die stimmen irgendwie voll überein. Nur eins passiert nicht, Jesus erscheint nicht. So sehr die Jünger beten. Die ganze Woche geht rum. Und vielleicht sind auch die Jünger selber unsicher geworden. Ja, was ist denn nun? Warum zeigt er sich nicht, der Auferstandene? Hat er uns nicht gesandt zu denen, die noch zweifeln? Und jetzt lässt er uns hängen. Was sollen wir denn da reden? Was der Thomas will, das können wir nicht zaubern. Vielleicht haben sie zuletzt ihre Hoffnung auf den nächsten ersten Tag der Woche gesetzt, so der Erscheinungstag, ne, Ostern. Da wird er sich doch zeigen, haben sie gedacht, aber nichts ist. Und ich finde bemerkenswert, dass Thomas immer noch bei seinen Freunden bleibt. Die sind jetzt auch verunsichert, aber Thomas bleibt, da muss ihn was halten. Unsere Gemeinden sind ja auch oft nicht so die Leuchttürme, die alle Leute sofort begeistern, sobald sie durch die Kirchentür kommen. Da gibt es Zweifel unter uns, Nöte, Unsicherheit. Und kein Jesus ist zu sehen, außer in Bildern oder am Kreuz. Wir fragen uns übrigens ja auch selber, ob wir wirklich einladend sind. Aber dieser Thomas ermutigt uns an dieser Stelle, unsere Defizite sollen uns eigentlich keine Gedanken machen. Mitten in den offenen Fragen unseres Lebens, den nicht beantworteten Gebeten, Unglaube und Sünden der Kirche, in allen Problemen spricht unsere Beziehung zu Jesus eine eigene Sprache, wenn sie denn da ist. Ich möchte mal ein Beispiel sagen aus der Gemeinde hier. Lange ist's her. Ich war mal vor 40 Jahren hier Mitarbeiter. Als der Jugendbibelkreis David, da haben wir ein paar Mal in einer Hütte am Schliersee Freizeit machen dürfen. Der dortige Pfarrer in Neuhaus, der lud uns ein, den Gottesdienst mitzugestalten. Haben wir gemacht mit Gitarre und Lobliedern. Und hinterher am Ausgang habe ich die Leute mit verabschiedet. Ich glaube mit dem Pfarrer zusammen, ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß ganz genau, wie eine Frau da kommt und zu ihrer Freundin nebendran sagt, haben Sie das Mädel da ganz rechts gesehen? Die glaubt doch wirklich, was sie singt. Und hätten wir die gefragt, die Antwort wäre gewesen, na Logo. Also, jeder von uns predigt, immer. Vers 26, nach 8 Tagen waren die Jünger wieder im Haus versammelt. Thomas war bei ihnen, die Türen waren abgeschlossen. Jesus kommt, tritt in ihre Mitte und sagt, Friede sei mit euch. Ich habe mich gefragt, da bin ich jetzt deswegen draufgekommen, wieso nach 8 Tagen? Also es ist nach 7 Tagen plus 1. Ich denke, weil es eben nicht nach 7 Tagen war, wo alle gedacht haben, er kommt. Es ist der 2. Tag der nächsten Woche, keiner rechnet mehr mit Jesus. Thomas ist immer noch dabei und da kommt er. Friede sei mit euch, Friede euren total verunsicherten Seelen. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an, streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde und sei nicht ungläubig, sondern glaube. Liebe Gemeinde, ich vermute, dem Thomas war schon lang klar, dass seine Freunde ihn nicht, beschissen hatten, die Unwahrheit gesagt hatten. Er glaubte schon, er zweifelte eigentlich nicht mehr. Deren Glaube hat sie überzeugt. Aber jetzt haut's ihn um. Er antwortete, mein Herr und mein Gott. Warum ist er nun im tiefsten getroffen? Können Sie es sich denken? Ihm dämmert nämlich jetzt was. Nämlich, woher in aller Welt weiß Jesus, was er, Thomas, 8 Tage vorher großspurig seinen Freunden ins Gesicht gesagt hat. Wir erinnern uns, da müsste ich doch erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst glaube ich nicht. Es gibt nur eine Erklärung, also ich finde keine andere. Und die kommt ihm jetzt, während ich damals diese Worte selbstbewusst und deutlich aussprach, stand Jesus, der Auferstandene, schon neben mir. Der hat alles gehört. War ja zwischendurch keine Begegnung, auch mit den Jüngern nicht. Unsichtbar neben mir, der hat alles gehört. Oh mein Gott. Genau, mein Herr und mein Gott. Und dann kommt die Antwort von Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Diese Sätze werden meist als Vorwurf an Thomas verstanden. Deswegen auch das Etikett ungläubiger Thomas. Aber mal ehrlich, haben die anderen Jünger denn den Frauen geglaubt oder der Maria? Musste da nicht auch erst Jesus erscheinen? Die waren auch nicht gläubiger oder ungläubiger als Thomas. Der hat nur im Unterschied zu ihnen und den Emmaus-Jüngern und so weiter eine Extralektion gekriegt. Das ist der Unterschied. Und diese Extralektion, die gilt auch uns. Vielleicht gibt es Zweifler heute Morgen hier. Zweifeln, ich sagte es schon, finde ich sehr wichtig in unserer Zeit sowieso. Also prüfen Sie, fragen Sie nach. Aber denken Sie in Fragen des Glaubens daran, man kann mit Worten nicht alles erklären, vor allen Dingen nicht eine Beziehung, die man zu Jesus Christus haben kann. Unsichtbar, ob Sie glauben oder nicht, zweifeln oder nicht, steht der auferstandene Jesus neben Ihnen und hört alles. Wie bei Thomas. Und zu seiner Zeit und wieder nicht, wann wir wollen, ja, am siebten Tag und so, sondern dann, wenn er es für richtig hält, wird er antworten. Wie bei Thomas. Er lebt ja. Und Thomas, der jetzt wusste, Jesus ist dabei, ging nach Indien, hat den Auferstandenen verkündigt, hat eine Kirche gegründet und ist der Apostel der indischen Kirche geworden. Also, ausprobieren, egal wo. Amen. Ich darf ansagen zum Schluss, jetzt beim Lobpreislied, oder sind es mehrere, ihr wisst es, geht der Klingelbeutel rum, der ist heute bestimmt für die Bedürftigen.